Die 12 Hörer in the Americas werden euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren, Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen, Hilfe findet ihr auf buwe.de.
Attention. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day.
He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day.
I cut down trees, I eat my lunch, I go to the lab.
No, haben wir die Eisenstuppel schön die Fußballhammerleine draht? Wisst, ob der Rosen nass ist oder nicht? Ja, gut so. Weil jetzt kommen die 12 Hörer in der Americas von Sportradio 360, die fast tägliche Extravaganza zur 23. Endrunde der Fußballweltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. SWM Fast Daily von Sportradio 360. Ankick jetzt.
Herrschaften, was für eine Freude, dass wir vor dem Halbfinale noch mit Alexi Menüsch plaudern können. Servus Alexi.
Servus Jens.
Lamine Yamal hat gesagt, wir haben keine Angst vor Frankreich, aber Frankreich sollte ein bisschen Angst haben vor uns. Das, sage ich, ist sein jugendlicher Übermut. Aber wo können denn aus deiner Sicht, Alexi, die Spanier den Franzosen doch ein bisschen Probleme bereiten?
Ja, erst einmal hat Lamine Yamal diese Aussage getätigt, um wahrscheinlich auch seine Mannschaft zu stärken, weil man sieht schon, dass Spanien nicht das Niveau hat von vor zwei Jahren oder sogar vor einem Jahr beim Nations League in Süddeutschland, wo sie wirklich die Besten waren, auch wenn sie gegen Portugal im Endspiel noch verloren haben, ich glaube im Elfmeterschießen damals, aber die waren ein Stück stärker, finde ich, als heute. Die wirken ein bisschen unsicher, nicht mehr so lässig, nicht mehr so souverän wie vor einem Jahr. Dafür sind die Franzosen deutlich souveräner geworden. Also wenn wir vergleichen, vor allem vor zwei Jahren Halbfinale der Euro, auch in München, Spanien, Frankreich, da war Spanien haushoher Favorit vor dem Spiel und kam auch ins Finale. Nur 2-1 zwar auf dem Papier, aber auf dem Platz waren deutlich größere Unterschiede. Und diesmal habe ich das Gefühl, dass, objektiv betrachtet, dass Frankreich stärker ist und Spanien ein bisschen schwächer. Von der Gesamtentwicklung auch. Deschamps hat nicht nur geschafft, dass Frankreich ein offensives, spektakuläres Spiel zeigt, was wenige ihnen zugetraut hätten, weil man kennt ja Deschamps als sehr pragmatisch, defensiv, vor allem die Null muss stehen, ein bisschen Hoop-Stevens-mäßig. Aber seit zwei Jahren spielt er mit vier Stürmern, wie du immer wieder betonst, sehr spektakulär. Aber finde ich sein größter Sieg, dass sie seine gesamte Mannschaft von so vielen Stars, mit so vielen Stars bestückt, imponiert er auch mit seiner Bodenständigkeit, mit seiner, man hat keine Starallüren auf dem Platz. Mbappé, glaube ich, ist das beste Beispiel. Er kämpft bei jedem Ballverlust. Das haben wir noch nie bei Real Madrid gesehen. Und noch weniger früher bei Paris Saint-Germain. Nicht nur treffsicher Mbappé, sondern auch der richtige Chef, der sich vorbildlich verhält auf dem Platz, auch außerhalb. Und das könnte schon der Unterschied sein. Und man hat schon das Gefühl, dass die Spanier da nicht Angst haben, aber viel mehr Respekt als vor zwei Jahren. Und da, wo sie Frankreich wehtun können, um zurückzukommen auf deine Frage, dass sie einfach sehr kompakt stehen im Mittelfeld. Ich glaube, im Mittelfeld wird es sehr wichtig mit Kone oder Tchouameni und Rabiot gegen Pedri und Rodri. Weil auch die Franzosen haben noch nie gegen solche zwei Hochkaräter bei dieser WM gespielt. Ja. Nämlich zwei Spieler, die wahnsinnig sich ergänzen und auch sich blind verstehen. Man sind nicht konkurrenzfähig auf dem höchsten Niveau und das wird natürlich auch eine Spitzenaufgabe für Kone oder Tchouameni und Rabiot. Aber den traue ich auch zu, diese Hürde zu schaffen und ins Finale einzuziehen, weil einfach das Selbstvertrauen ganz klar für Frankreich spielt. Aber auch die Frische. Die Franzosen haben seit Beginn der K.O.-Runde 4 Tage frei mehr gehabt als die Spanier. Und das könnte auch eine wesentliche Rolle spielen irgendwann während der Partie.
Gibt es denn im französischen Team irgendjemand, das Turnier ist so lang, gibt es da irgendjemand, der unzufrieden ist? Er hat jetzt, hilf mir mal, also gibt es irgendwelche Spieler, die sich gedacht haben, ich werde viel mehr spielen bei der WM und die sind dann nicht zum Einsatz gekommen?
Ja, ein konkretes Beispiel ist Ryan Cherki, der in der Rückrunde bei Manchester City immer mehr gespielt hat und spektakuläre Tore, aber vor allem Vorlagen gelungen ist, so dass Manchester City zwei Titel holen konnte mit dem FA Cup und dem Ligapokal und fast noch Meister gewesen wäre. Und da hat er eine tragende Rolle gespielt. Und dass er zu Beginn des Turniers in den USA kaum zum Einsatz kam, sorgte dafür, dass er unruhig war und dass er den Handschlag von jedem schon weigerte, was für gewisse oder ein paar negative Schlagzeile sorgte in den Medien. Aber das hat Deschamps dann sofort in einem Vier-Augen-Gespräch geklärt und seitdem verhält sich sogar Cherki vorbildlich. Aber es gibt sogar einen Stammspieler, der nicht ganz zufrieden ist, ist Ousmane Dembélé. Zwar bringt er Leistung, man sieht ja, er ist nicht mehr vielleicht so spektakulär und so wild wie damals bei Dortmund und vor allem bei Barca, dafür effizienter. Und der ist nach Mbappé mit Olise, glaube ich, auf demselben Niveau der wichtigste und der am meisten imponiert auf dem Platz als Spieler. Und er lächelt sehr wenig, gibt sich bei den Kollegen immer ja unzufrieden im Punkto eher unglücklich, dass er vielleicht nicht so gut rüber oder rauskommt in den Medien wie eben Olise und vor allem Mbappé. Vielleicht ein bisschen neidisch, ein bisschen eifersüchtig. Vielleicht macht er sich Sorgen, dass er dieses Jahr den Ballon doch nicht verteidigen wird, obwohl noch er alle seine Chancen hat, klar, nach dem Champions League Triumph. Aber er sorgt ein bisschen für Unruhe, aber eher gegenüber den Medien. In der Mannschaft ist er nach wie vor sehr, sehr glücklich und deswegen momentan in der Mannschaft passt alles wie noch nie zuvor. Weißt du noch, vor 15 Jahren in Neisner in Südafrika, was da los war. Und wenn heute verglichen, das ist wie Tag und Nacht. Das ist unglaublich.
Du hast Olise erwähnt und ich weiß schon, die Zahlen sind gut. Mir hat er in den letzten beiden Spielen jetzt nicht so herausragend gefallen. Also ist er wirklich so gut, wie alle drüber schreiben?
Ich war gestern mit vielen Bayern-Fans unterwegs auf einer Flussfahrt in München an der Isar und wir haben festgestellt, dass Michael Olise schon jetzt rein technisch betrachtet, ja, so rein spielerisch, gab es noch nie so einen Spieler beim FC Bayern in der ganzen Geschichte. Man kann sogar Robben, Ribéry vergessen. Aber er hat sicherlich noch Verbesserungspotenzial, da bin ich auch bei dir, dass er nicht absolut top drauf war gegen Paraguay und auch jetzt zuletzt gegen im Viertelfinale. Ja, genau. Gegen Marokko. Sind halt zu viele Spiele. Da war er schon besser bedeckt, so dass die Gegner ihn besser im Griff haben. Aber vielleicht hat er auch, Kopf gab es schon, dass es eine Rolle gespielt hat bei ihm, dass er bei einer erneuten gelben Karte gesperrt gewesen wäre. Und das wollte er auf keinen Fall. Ich habe das Gefühl, er war nicht so aggressiv in den Zweikämpfen. Er hat schon einige tolle Pässe in die Tiefe gespielt zu Mbappé, aber nicht so präsent vielleicht. Aber auch, weil er, wie gesagt, gegen die physischen Komponente der Marokkaner nicht so gut klarkam. Er kann auch in puncto Konstanz gewinnen, das ist ganz klar. Das haben wir auch im Bayern-Trikot gesehen. Ich meine, im wichtigsten Spiel des Jahres gegen Paris Saint-Germain im Rückspiel habe ich ihn noch nie so schlecht gesehen. Und deswegen muss er an Konstanz arbeiten. Aber vielleicht wird er jetzt, heute oder morgen Abend, sein bestes Gesicht zeigen. Aber klar, da muss er noch an Konstanz gewinnen. Und da ist er noch nicht so weit in diesem Bereich wie Kylian Mbappé.
Großartig. Das ist ein Spiel, auf das ich mich wirklich freue, weil ich mit jedem Sieger leben kann. Spanien gegen Frankreich. Und ich denke halt, in dieser WM, wenn die beste Mannschaft gewinnen sollte insgesamt, dann muss der Weltmeister 2026 Frankreich heißen. Ich würde das sehr begrüßen. Alexi, ich danke dir ganz herzlich.
Danke, Jens.
Werbung.
Herrschaften, und da waren es nur noch vier. Dienstag, 21 Uhr Frankreich gegen Spanien. Mittwoch, 21 Uhr England gegen Argentinien beim größten Fußballturnier der Welt. Und Bet365 Sportwetten hat natürlich jetzt schon die Quoten dafür. 2,3 ist die Quote für einen Sieg von Frankreich, leichter Favorit gegen Spanien. Die Quote für einen Sieg der Spanier bei Bet365 Sportwetten ist 3,25. Ebenso wie für das Unentschieden. Und noch enger sehen die Buchmacher von Bet365 Sportwetten die Partie zwischen England und Argentinien. Das sind erstaunlicherweise die Engländer Favoriten mit einer Quote von 2,55. Aber es ist hauchzart, denn Bet365 Sportwetten hat eine Quote von 3,0 für einen Sieg von Argentinien, ebenso wie für das Unentschieden. Zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei Bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei Bet365 Sportwetten niemals gewöhnlich ist. Wichtig, gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und auch ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren, Bet365-Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de.
Werbung Ende.
Wir schalten wohin genau jetzt? Wo bist du? Sven Heist ist in der Leitung. Sven, wo bist du? Zurück in Dallas.
Kommt dir die Umgebung im Hintergrund nicht bekannt vor, lieber Jens? Dallas ist das Quartier.
Dallas ist das Quartier und dann Arlington. Ja, wir haben ein bisschen drüber gesprochen und Gary Lineker hat drüber gesprochen, alle haben drüber gesprochen, dass man Jude Bellingham nach diesem Spiel, nach diesem Sieg gegen Norwegen mit einem Zitat von Thomas Tuchel konfrontiert hat, komplett ohne Kontext, und Bellingham not amused war. Was hat man gehört in den letzten Stunden? Ist das ein kleiner Sturm im Wasserglas oder denkst du, es ist was Größeres in diesem englischen Team?
Wenn ich mich richtig erinnere, haben Jude Bellingham und Harry Kane 12 der 13 englischen Turniertore erzielt. Das ist eine Quote, die du nicht mal bei Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé findest. Das ist einer der Gründe für den englischen Erfolg, und der andere Grund ist der Trainer da draußen, Thomas Tuchel. Wenn du das übergeordnet siehst, dann hat es Tuchel geschafft, dass seine beiden wichtigsten Spieler zum Höhepunkt des Jahres in absoluter Top-Verfassung sind. Wenn man die Geschichte von Harry Kane und Jude Bellingham ein bisschen verfolgt, dann hattest du bei Kane immer den Eindruck, dass ihm so ein bisschen das Siegergehen fehlt. Er hat ja lange Zeit bei Tottenham Hotspur gespielt, die ja nie einen Titel gewonnen haben, ist er häufig knapp gescheitert. Und um bei Kane so ein bisschen das Letzte rauszubekommen, war dieser Wechsel zum FC Bayern, für den Tuchel mitverantwortlich war damals, elementar. Und auch die Art, wie Thomas Tuchel Kane den Rücken gestärkt hat, ununterbrochen, und ihm auch das Vertrauen gegeben hat, dass er in der Lage ist, nicht nur Spiele zu entscheiden, sondern auch die ganz Großen. Von dem, was Kane in dieser Mentalität zu wenig hatte, hatte Jude Bellingham meines Erachtens ein bisschen zu viel. Denn das gipfelte ja damals in sein großartiges Tor im Achtelfinal-Europameisterschaftsspiel gegen Slowakei, wo er dann geschafft hat, who else, wer sonst außer ich soll diese entscheidenden Tore schießen? Aber das ist natürlich für so eine Mannschaft nicht unbedingt dienlich. Sprich, du musstest Jude Bellingham ein bisschen davon wegnehmen. Und das war es natürlich eine sehr heikle Aufgabe für einen Trainer. Und Thomas Tuchel hat es aus meiner Sicht hervorragend gelöst, indem er Jude Bellingham immer wieder dazu angestachelt hat, dass das, was er tut, nicht genug ist. Denn das Gefährliche bei Jude ist immer, ihm zu viel Lob zu geben. Denn wenn du ihm sagst, dass es gut war und super gut, dann neigt er dazu, sich darauf auszuruhen. Das hatten wir ja dann auch erlebt bei Borussia Dortmund in seiner Endphase, als er dann über den Dingen gestanden ist und nicht mehr an seine Top-Verfassung hingekommen ist. Genauso wie auch bei Real Madrid. Da war er auch zunächst sehr stark und hat dann allerdings ein bisschen seiner Form nachgelassen. Sprich, ich glaube, Jude Bellingham benötigt permanent Reibung und benötigt auch ein bisschen diesen Push vom Trainer, dass es nicht ausreicht. Und genau das hat Thomas Tuchel mit all dem, was er da in den letzten Monaten bewerkstelligt hat, halt ideal hinbekommen. Und dieser Austausch zwischen Tuchel und Bellingham nach dem Spiel gegen Norwegen war ein Ausdruck dessen davon, dass Tuchel das nicht ausreicht, dass sie jetzt im Halbfinale stehen. So, und Thomas Tuchel will den Sieg gewinnen, den Titel gewinnen. Entsprechend hat er sich dazu geäußert, und Bellingham als Spieler ist natürlich derjenige, der 120 Minuten auf dem Platz gestanden war und natürlich diese Worte im falschen Kontext bekommen hat, aber dann natürlich sich erstmal verteidigt und das gewürdigt sehen möchte, was er getan hat. Insofern ist all das, was da passiert ist, nur Ausdruck dessen, warum England im Halbfinale dieser Weltmeisterschaft steht.
Und da kommen jetzt wahnsinnig viele Dinge zusammen in diesem Spiel gegen Argentinien am Mittwochabend. Jetzt haben sie das Aztekenstadion, diesen, nicht Fluch, aber doch diesen ganz, ganz bitteren Nachgeschmack, den hat England mit diesem 3:2 hinter sich gelassen. Plötzlich schmeckt alles wieder süßer, zumindest. Ja, und jetzt kann man sich auch noch gleich an den Argentiniern revanchieren, wo ja nicht nur 1986 diese Geschichte war, sondern wo auch 1998, da war ja auch was in Frankreich, Sir David Beckham, damals noch kein Sir und damals sehr weit weg davon, ein Sir zu werden. Ich sehe die Engländer nach allem, was ich gesehen habe, ein Jota vorne, wirklich nur ein Jota vorne, weil ich glaube, dass sie irgendwann ändert diese Strähne von Argentinien, wo vielleicht auch mal die Schiedsrichterentscheidung nicht nur in ihre Richtungen geht. Wie siehst du das?
So regelmäßig wie England bei den Turnieren seit 1966 gescheitert ist, haben sie ja praktisch mit jedem anderen Land eine Rechnung offen. Insofern ist es nur folgerichtig,
dass es
auch alte Geschichten gegen Argentinien gibt. Die Mannschaft ist stabil. Die Mannschaft hat eine Geschlossenheit entwickelt über so viele vergangenen Turniere hinweg, dass sie weiß, dass sie in der Lage ist, alle Nationen zu schlagen und auch in sich vertrauen kann. Und der große Vorteil, den England bei diesem Halbfinale hat, ist, dass sie zum allerersten Mal in diesem Turnier nichts zu verlieren haben, dass diese Bürde weg ist, die Bürde der Blamage. Und ich glaube, das kann man nur nachvollziehen, wenn man eben seit 1966 keinen Titel gewonnen hat und permanent immer auf denkbar unangenehme Weise gescheitert ist. Das hat sich tief eingebrannt in den Köpfen der englischen Spieler. Die Sorge davor, gegen eine Nation auszuscheiden, die nicht als ähnlich gut gehandelt wird wie man selbst, die ist ununterbrochen vorhanden und die lähmt natürlich in gewisser Weise. Und das ist ja das, was auch Thomas Tuchel kritisiert. Er fragt sich die ganze Zeit, warum die Mannschaft nicht die Leistungen zeigt wie in der Qualifikation. Aber der Druck ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Und jetzt gegen Argentinien, gegen den Weltmeister, würde ein Ausscheiden sehr viel milder wiegen als zuvor gegen Mexiko oder Norwegen. Ich glaube, dass das den Engländern einen enormen Schub geben wird. Und wenn du dich zurückerinnerst, bei der EM 2024 haben sie damals ihr bestes Spiel im Halbfinale gegen die Niederlande absolviert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so ähnlich jetzt auch gegen Argentinien wird.
Wo ist die neuralgische Stelle aus deiner Sicht im englischen Team im Moment? Das sind ja alle, Thomas Tuchel wird ja auch dafür gelobt, wie er wechselt, wenn er dann Chad Spence reinbringt und der genau das macht, was er tun soll. Und also eigentlich wird er von allen gelobt, außer von Jude Bellingham. Und das finde ich auch lustig, von irgendwelchen deutschen Nachwuchsjournalisten unter Anführungszeichen, und zwar das Journalisten unter Anführungszeichen, nicht das Nachwuchs, die sowieso einen Strauß ausfechten, weil sie Tuchel nicht mögen. Aber wo ist die neuralgische Stelle aus deiner Sicht für diesen Mittwochabend bei den Engländern?
Als du die Frage formuliert hast, bin ich mal kurz alle Mannschaftsteile durchgegangen. Ich sehe sie nicht so richtig. Die einzige neuralgische Stelle könnte sein, dass irgendwie sich ein Declan Rice nicht zur Verfügung steht oder ein Jude Bellingham oder Harry Kane verletzt. Aber das ist bislang mir nicht bewusst gewesen. Ich glaube, ein entscheidender Faktor ist einfach dieser Druck gewesen, dieser tonnenschwere Druck auf den Schultern der Engländer, der jetzt aus meiner Sicht mit dem Viertelfinalsieg ein bisschen abgefallen ist. Die Mannschaft wirkt in sich stabil, sie wirkt geschlossen. Ihre besten Spieler sind in einer absoluten Top-Verfassung und das, was natürlich dazukommt, was sich die Engländer jetzt eben erhoffen in so einem Halbfinale, ist dieser Zusatzfaktor Thomas Tuchel, dass er eben halt mit seinen taktischen Einfällen, mit seinen Umstellungen während dem Spiel vielleicht auch den Unterschied ausmachen kann. Das war schon spannend, auch gegen Norwegen, was er da versucht hat. Ich habe das selten gesehen, wie oft er permanent während des Spiels die personellen Positionen verändert hat. Er hat ja zur Halbzeit, als er Declan Rice vorsichtshalber rausnehmen musste, hat er sehr offensiv aufgestellt, hat dann gemerkt, dass die Stabilität verloren gegangen ist, hat dann eher defensiv gewechselt. Das hat aber dann eher zu noch mehr Vorsicht beigetragen, hat das dann wieder rückgängig gemacht. Und nicht jede Entscheidung ging auf. Aber am Ende war diese Mannschaft so stark wie nie zuvor. Wenn du auch siehst, die Außenverteidiger, die am Ende auf dem Platz gestanden sind, mit Chad Spence auf der linken Seite und Reece James auf rechts, da hatte er dann am Ende es doch wieder hinbekommen, diese Mannschaft irgendwo auch taktisch richtig einzustellen. Und genau das könnte auch ein entscheidender Faktor für das Argentinien-Spiel sein. Ich glaube, dass die englische Mannschaft keine offensichtliche Schwäche darstellt, um sie zu besiegen, wirst du dann jemanden benötigen wie Lionel Messi und ich glaube, Argentinien hat den ja.
Es bleibt spannend. Sven, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir Luft mit der richtigen Luftfeuchtigkeit und in der richtigen Temperatur, denn Klimaanlagen können sehr, sehr anstrengend sein in den USA, wie wir wissen. Vor allen Dingen auch in Texas.
Das waren die 12 Hörer in der Americas. Die Extravaganza von Sportradio 360 zur 23. Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft. Hängt es euch uns bei Blue Sky an, feiert uns bei Instagram und versäumt nicht die anderen Shows im Programm von Sportradio 360.
Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Und
Die heutige Ausgabe der 12 Hörer in the Americas wurde euch präsentiert von Bet365 Sport, werden eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwe.de.